Hallo und herzlich willkommen zu Mind Matters, dein Podcast für die kleinen und großen Herausforderungen im Job. Mit klaren Antworten aus der Wissenschaft und Tipps, die dein Leben leichter machen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Unser Thema heute ist Prioritäten setzen oder anders gesagt, wie findest du heraus, was dir im Alltag so richtig wichtig ist? Ich teile heute ein paar spannende Geschichten, wissenschaftliche Erkenntnisse und wie auch letztes Mal ein paar praktische Übungen, die dir helfen können, deinen Alltag oder vielleicht sogar dein Leben bewusster zu gestalten und dann Entscheidungen zu treffen, die du nicht bereuen wirst. Fangen wir mit einer Geschichte an, die mir persönlich im Kopf bleibt, wenn ich über Prioritäten nachdenke. Ich erinnere mich an einen Workshop, den ich in Bonn gegeben habe. Es ging um Achtsamkeit und Resilienz. Das war so ein zweitägiges Seminar. Und am ersten Tag kam diese Frau rein, die mir sofort auffiel. Das war so eine kleine, zierliche, asiatische Frau. Vielleicht war sie so Mitte 40, so ungefähr. Aber es war nicht ihre Größe, die mir aufmerksam machte. Das war eher so ihre Körperhaltung. Sie saß ganz vorne auf dem Stuhl und regelrecht so auf der Kante und ihr ganzer Körper war in Bewegung. So ein bisschen, als hätte sie gerade 2 Red Bulls getrunken und würde jetzt versuchen, ruhig zu bleiben. Das weiß jeder von uns, das klappt nicht so richtig. Naja, als wir dann die Vorstellungsrunde machten, dann merkte ich direkt, dass sie gar nicht den Blickkontakt hielt. Und dann sagte sie, ja, also ich weiß gar nicht, ob ich hier 2 Tage verbringen soll. Ich habe eigentlich keine Zeit dafür und ich weiß ganz genau, wenn ich zurück ins Büro komme, dann warten mindestens 500 E-Mails auf mich und vielleicht soll ich einfach direkt wieder gehen. Und ich schaute sie an und dann sagte ich, hör mal, erstens, das ist komplett deine Entscheidung. Also ich würde mich freuen, wenn du bleibst, aber wenn du gehst, dann hält dich niemand auf. Viel wichtiger für deine Entscheidung ist aber eins, dass du dir bewusst machst, dass in einem Monat dann wirst du nicht mal mehr wissen, was in diesen 500 E-Mails stand. Keine einzige davon. Aber wenn du hier bleibst und den Inhalt dieser 2 Tagen wirklich mitnimmst, dann wirst du auch davon profitieren in einem Monat, in einem Jahr und ich behaupte auch in 5 Jahren. Und ich weiß noch, sie schaute mich an und ich sah, dass meine Worte etwas in ihr auslösten. Keine Ahnung, was es war. Sie nickte und dann sagte sie, ja, okay, dann bleibe ich. Und weißt du was? Am nächsten Tag war sie dann wieder da und sie war wie ausgewechselt. Sie saß ganz ruhig da, ganz gefasst, ganz präsent. Sie strahlte eine ganz andere Energie aus und am Ende des Seminars kam sie zu mir und bedankte sich und ich, ja, keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, dass sie in diesen 2 Tagen etwas passiert. Ich weiß immer noch nicht, was es war. Sie sagte am Anfang, am zweiten Tag, dass sie am ersten Tag eine Entscheidung getroffen hatte. Und ich war nicht allein mit diesem Eindruck. Der Rest der Gruppe fing an zu klatschen, weil es war wie eine neue Frau, die da saß. Und ich bin mir relativ sicher, es ging um Prioritäten. Ich bin mir nicht sicher, aber was ich weiß, sie hatte auf jeden Fall erkannt, worauf es wirklich ankommt. Sie hat ihre Prioritäten bewusst gesetzt und genau das ist der erste Schritt zu mehr Gelassenheit, was man bei dieser Frau im Körper, im Geist, in ihrer Sprache so kurzer Zeit da gesehen hat. Diese Begegnung hat mir wieder gezeigt, wie oft wir uns im Alltag, ja, was soll ich sagen, verlieren und wie wichtig es ist, manchmal innezuhalten und uns diese wichtige Frage zu stellen. Lebe ich wirklich das Leben, das ich leben will? Oder folge ich nur einem fremden Plan? Diese Frage, lebe ich das Leben, das ich leben will, führt mich direkt zu einer sehr berührenden Untersuchung von Bronnie Ware, einer australische Palliativpflegerin. Und sie hat Menschen in ihren letzten Tagen begleitet und gefragt, was sie am meisten bereuen. Und die 5 häufigsten Antworten hat sie in ihrem Buch The Top 5 Regrets of Dying festgehalten. Ich habe auch einen Link beigefügt in der Beschreibung heute. Und lass uns diese einmal anschauen. Eine, was sehr häufig vorkam, war die Aussage, Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben, statt das zu tun, was anderen von mir erwarten. Viele Menschen haben ihre eigenen Träume nicht verfolgt, sondern sich von, äußeren Erwartungen leiten lassen. Das ist, könnte ja durch die Familie oder Gesellschaft oder den Job und, dass man sich anpasst oder dass man einen gewissen gesellschaftlichen Normen einhält, ist ja per se nicht schlimm. Es geht ja um diese Menge. Und jetzt mal eine Frage an dich. Wie sieht es bei dir aus? Wie bist du da gelandet, wo du heute bist? Hast du die Dinge wirklich so gewählt, wie du sie wolltest? Oder hast du vielleicht auch Erwartungen erfüllt? Oder Erwartungen von deiner Familie, von der Gesellschaft, von deinem Umfeld? War es der Job, den du gewählt hast, weil er sicher ist? Die Ehe, die irgendwie der nächste logische Schritt war? Oder die Kinder, weil man das so halt macht? Was lag dahinter? Und klar, das weiß ja auch jeder, dass wenn wir dann manchmal Entscheidungen treffen, die nicht ins Standardbild passen, dann gibt's Widerstand von der Familie und Gesellschaft und Freunden und wer weiß ich. Das gehört ja dazu. Wenn du dein Studium auf Pause setzt, um irgendeinem Typen nach Südamerika zu folgen, dann gibt es Leute, die sagen, bist du verrückt? Oder wenn du einen gut bezahlten IT-Job hinschmeißt, um nochmal zu studieren oder ein eigenes Unternehmen aufzubauen, neben drei Kindern, dann wirst du skeptische Blicke ernten. Und das sage ich dir aus meiner Erfahrung, die zwei Beispiele. Aber am Ende des Tages zählt nur eine Frage. Triffst du Entscheidungen, die wirklich deine sind? Oder schwimmst du einfach mit, weil es bequem ist? Die zweite Aussage lautet so hier, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Besonders Männer in der Untersuchung sagten, dass sie zu viel Zeit mit Arbeit verbracht haben und dadurch viele Momente und wertvolle Zeit mit der Familie und Freunden wahrscheinlich verpasst haben. Aber warum ist das so? Was treibt uns eigentlich dazu, immer mehr zu arbeiten, immer weiter zu machen? Und manchmal über die eigenen Grenzen hinaus. Was ist das für einen innerlichen Antrieb? Und wir wissen ja, dass in solchen Untersuchungen hier keiner wird am Ende des Lebens sagen, oh, also ich wünsche mir, dass ich mehr gearbeitet hätte. Ich wünsche mir, dass ich noch länger auf der Arbeit geblieben wäre. Keiner sagt das. Und hier kommt etwas ins Spiel, das uns alle betrifft, ob wir es merken oder nicht. Das sind unsere Werte, unsere Glaubenssätze, die wir kulturell mit uns haben oder aus der Erziehung. Und diese, was soll man sagen, so unsichtbare Hand, die uns nach vorne schiebt, die sagt mehr, schneller, höher und die ist nicht einfach zufällig da. Das ist so tief in uns verankert, weil wir von klein auf gelernt haben, erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder so ein typischer Satz ist auch, von nichts kommt nichts oder harte Arbeit zahlt sich aus. Also du kennst bestimmt auch diese Sätze, die mitgegeben wurde oder die du so deine Eltern gehört hast, dass die das gesagt haben. Und ja, natürlich steckt da auch eine Wahrheit drin. Ohne Einsatz und ohne Anstrengung würden wir vieles nicht erreichen. Aber der Punkt ist natürlich, wann ist es genug? Wann hören wir auf, nur zu rennen und fragen an, wirklich zu leben? Denn am Ende unseres Lebens wird niemand eben auf dem Sterbebett liegen und sagen, oh, hätte ich doch noch ein paar Überstunden mehr gemacht. Stattdessen dann hören wir, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für meine Kinder genommen oder ich wünschte, ich hätte öfter einfach nur den Moment genossen. Und hier ist die eigene Herausforderung, diesen Glaubenssätze auf den Grund zu gehen und sie zu hinterfragen. Muss Erfolg wirklich immer mit Stress und harter Arbeit verbunden sein? Fragezeichen. Darf es auch leicht sein, meine Arbeit? Fragezeichen. Oder was bedeutet genug für mich? Fragezeichen. Der dritte Satz oder die dritte Aussage lautet, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Das ist ein weiteres ganz großes Bedauern, das Menschen am Ende ihres Lebens äußern, dass die eben nicht diesen Mut hatten, die Gefühle auszudrücken. Viele haben Konflikte vermieden oder Wahnwünschen runtergeschluckt und sich mit der Zeit immer leerer gefühlt. Und warum machen wir sowas? Weil uns schon früh beigebracht wurde, dass es oft einfacher ist, sich anzupassen. Das kann ein Grund sein. Vielleicht ist es, weil wir gelernt haben, dass Emotionen manchmal unbequem sind, ja für uns und auch für anderen. Und hier spielen die Glaubenssätze auch eine riesengroße Rolle. Vielleicht kennst du Sätze wie die hier oder hab die als Kind gehört. Sei ein nettes Mädchen oder sei lieb oder Indianer weinen nicht, sowas in der Art. Und das sind alle Sätze, die viele von uns ja gehört haben in der Kindheit und die dann so tief in uns verankert sind. Und was sagen die alle? Die sagen, Emotionen bitte nur in Maßen und bloß nicht übertreiben. Halt sie im Griff. Aber das ist nicht überall so. Es gibt auch Kulturen, in denen Gefühlsausdrücke völlig normal sind. In der Psychologie nennt man das Display Rules, also sogenannten Regeln, kulturelle Regeln darüber, welche Emotionen gezeigt werden dürfen. Ein gutes Beispiel so aus meinem Leben, meine beste Freundin Mona, die ist Palästinenserin und die ist in Dänemark aufgewachsen, so wie ich. Und sie erzählt immer wieder, wie krass der Unterschied zwischen diesen beiden Welten ist, also die Welt ihrer Mutter und da, wo sie aufgewachsen ist. Und sie erzählt so hier, dass wenn ihre Mutter zu Besuch kommt, dann ist es innerhalb von 2 Stunden alles dabei. Lachen, weinen, schimpfen, ein komplettes Drama in mehrere Akten. Und Mona ist dann danach völlig erschöpft. Und ihre Mutter, die verlässt völlig entspannt das Haus und bedankt sich noch für den schönen Abend. Hier in Deutschland und ja auch in Skandinavien, da ticken wir da ein bisschen anders. Gefühlsausbrüche sind oft mit Kontrollverlust verbunden. Und das wollen wir nicht. Wir lernen ganz früh, dass Emotionen sollen wir regulieren, wir sollen ruhig bleiben, wir sollen professionell wirken. Und das kann natürlich auch in viele Situationen sehr, sehr hilfreich sein. Aber wenn es dazu führt, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse ständig zurückstellen, dann wird es vielleicht zu einem kleinen Problem. Denn wer seine Gefühle immer nur runterschluckt, sammelt sie wie ein Druckkochtopf. Irgendwann kommt der Moment, wo es rausplatzt oder wo man sich so sehr daran gewöhnt, die eigenen Wünsche zu ignorieren, dass man sie gar nicht mehr richtig spürt. Deshalb ist hier die wichtige Frage: Wie kannst du lernen, deine Gefühle auszudrücken auf eine Weise, die sich für dich richtig anfühlt? Wir müssen ja nicht alle so die Gefühle nach außen tragen und jene Emotionen nachgehen, wenn es nicht zu einem passt. Aber diese innehören und sagen, passt es zu mir? Gibt es etwas, was ich vielleicht doch ausdrücken sollte? Denn am Ende, da geht es nicht darum, ob du leise oder laut bist oder ob du impulsiv bist oder kontrolliert. Es geht ja darum, ob du ja dir selbst treu bist. Und dass du den Mut dann hast, die Wahrheit zu sagen, bevor du irgendwann auch da gefragt wirst, warum habe ich nicht einfach gesagt, was ich wirklich sagen wollte? Nummer 4. Die vierte Aussage lautet, ich wünsche, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Und wenn wir mal ehrlich sind, wie oft passiert es dann nicht eben genau das, dass Freundschaften langsam im Alltagsstress einfach verblassen? Nicht, weil man sich nicht mag oder weil man sich so bewusst dagegen entschieden hat, sondern einfach, weil, ja, es ist, als ob alles anders wichtiger ist. Man hat die Zeit einfach nicht. Und dabei wissen wir aus der Forschung, dass enge Beziehungen sind der wichtigste Faktor für ein langes und gesundes Leben. Es gibt eine sehr interessante Langzeitstudie der Harvard University. Es lief über 80 Jahren, also sehr, sehr lange. Und das Ergebnis war ganz klar: nicht Geld, nicht Erfolg, nicht perfekte Ernährung, sondern tiefe, erfüllende Beziehungen. Das ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Spannend. Und auch die WHO definiert soziale Beziehungen als einen ganz, ganz zentralen Bestandteil von Gesundheit. Denn eins ist ja ganz sicher, Einsamkeit macht krank. Aber warum kommen Freundschaften dann oft zu kurz? Ich glaube, weil sie sich nicht so leicht in unsere To-Do-Liste einfügen. Freundschaften sind ja nicht effizient. Das ist ja nicht so, dass die Zeit, dann hat man was erreicht oder erledigt. Sie tragen nicht dazu bei, dass wir schneller arbeiten oder mehr erledigen oder unsere Inbox auf Null bringen können. Das ist ja nicht so, dass wir, ja, ein Telefonat mit einer alten Freundin steht ja nicht auf einer Checkliste oder so ein spontanes Kaffeetreffen. Das ist kein Punkt, was wir dann abhaken können. Aber, und das ist ja das Entscheidende, genau das sind die Dinge, die am Ende wirklich zählen. Und nicht erst am Ende, sogar auch im Laufe des Lebens. Das ist Punkt Nummer 1 für ein glückliches Leben. Das mit der Beziehung. Wir glauben sehr oft, dass wir keine Zeit haben. Aber die Wahrheit ist, wir nehmen uns die Zeit nicht, weil wir denken, dass andere Dinge dringender sind. Noch niemand wird auf dem Sterbebett denken, gut, dass ich damals nicht auf diesen Anruf reagiert habe. Das wird keiner denken. Aber viele denken, warum habe ich nicht öfter einfach mal nachgefragt? Warum habe ich nicht mehr Zeit mit den Menschen verbracht, die mir wichtig sind? Also, vielleicht ist jetzt der perfekte Moment, eine alte Nachricht rauszusuchen, eine Sprachnachricht zu schicken oder einfach mal anzurufen. Denn das, was uns wirklich nährt, ist oft genau das, was wir im hektischen Alltag vergessen. Und dann kommen wir zur fünften Aussage. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Ein Punkt, der mich wirklich jedes Mal besonders berührt, das ist genau das. Viele Menschen erkennen erst ganz spät, dass Glück keine Belohnung ist, die uns erst irgendwann verdienen, sondern eine Entscheidung, die wir jetzt treffen können. Ganz oft stelle ich die Frage in meinen Kursen, wenn du so Achtsamkeitskursen oder Resilienzkursen, dann stelle ich die Frage, wann möchtest du glücklich sein? Und weißt du was? Jeder antwortet. Und was du vielleicht, du kannst dich ja selbst fragen, wann möchtest du glücklich sein? Und ich wette, dass zu 99% Sicherheit antwortest du jetzt oder du sagst so oft wie möglich. Also gib diesen Wunsch, wir wollen am liebsten immer glücklich sein. Aber wenn wir dann darüber sprechen, was uns vom Glücklichsein abhält, dann zeigt sich ein ganz klares Muster. Wir verschieben irgendwie unser Glück. Also ein ganz klassisches Muster ist, dass, denk mal zurück, als du durch dein Studium oder Ausbildung liefst und dann dachten wir damals, also wenn das zu Ende ist, puh, dann wird alles gut. Dann brauche ich den richtigen Job. Dann brauche ich den Partner, also den perfekten Partner. Dann brauche ich das Haus, den Hund, das Auto. Dann brauche ich die Kinder. Ich brauche natürlich ein Mädchen und einen Junge. Dann brauche ich, dass die Kinder aus dem Gröbsten sind. Dann brauche ich befördert zu werden. Dann brauche ich, dass die Kinder nicht mehr Teenager sind, dass die aus dem Haus sind. Dann brauche ich dies und jenes. Und endlich, boah, ich brauche die Rente. Also wenn ich in die Rente gehe, dann werde ich so richtig was Gutes tun für mich. Dann werde ich glücklich sein. Und nur, wir verschieben diesen Glück. So wir hinterjagen immer dieses Glücksein. Die meisten von uns, wir wissen schon, dass es uns gut geht. Ne? Wenn wir einmal die Nachrichten gucken, spätestens da kriegen wir es bestätigt. Und trotzdem sagen wir, es geht mir gut, ich brauche nur diesen kleinen Ding. Und warum tun wir das? Wenn wir gleichzeitig den Wunsch haben, jetzt glücklich zu sein, ja, das ist natürlich die große Frage. Ein Grund könnte sein, dass uns beigebracht wurde, dass Glück an Bedingungen geknüpft ist, dass es ein Zustand ist, der mit dem Erfolg oder Besitz oder einem bestimmten Lebensstandard einhergeht. Wir leben ja zum Teil in so einer Welt, in der Glück regelrecht also ja Konsumprodukt verkauft wird. Kauf dir das und wirst glücklich oder mach dir diese Diät und dann wirst du glücklich oder erreich dieses Ziel, dann wirst du glücklich. Aber wahres Glück ist ja nicht im Moment, in dem du endlich ankommst. Glück ist das, was zwischen den Momenten passiert, wenn du es zulässt. Und genau, ja, da kommt ja die Achtsamkeit ins Spiel. Ich bin ja Achtsamkeitstrainerin und oft ist es so ein Missverständnis, dass Achtsamkeit heißt so ein Dauerglück. Das ist es nicht. Und es ist auch nicht zielführend. Stell dir mal vor, du wärst immer glücklich. Du würdest ja gar nicht mitkriegen. Du würdest gar nicht genießen, weil du wärst ja ständig da. Das wäre einfach nur normal. Es ist ja eben, weil wir auch Momente, Phasen kennen, wo es uns nicht so super duper geht. Wenn dann die Sonne wieder scheint, dann nehmen wir es ja viel mehr wahr. Aber mit der Achtsamkeit, da lernen wir eben diese kleinen Glücksmomente wahrzunehmen, weil die sind ja da, jeden Tag. Es kann so ein, der Kaffee am Morgen, der lecker ist, oder der Wind im Gesicht auf dem Weg zur Arbeit, oder irgendein schöner Satz in einem Buch, das man liest, oder ein Gespräch. Und ja, das alles sind so Momente von Glück, wenn wir sie wahrnehmen. Also die Frage ist nicht, wann werde ich glücklich sein, sondern ist die Frage, lasse ich es zu, jetzt glücklich zu sein. Und das, finde ich, ist die Entscheidung, die wir jeden Tag treffen können. So, wie setzen wir dann Prioritäten so, dass wir am Ende nicht mit Bedauern zurückblicken müssen? Ich möchte dir einen Ansatz zeigen, der mir in meiner Arbeit immer wieder begegnet. Das ist eine Übung, die dir helfen kann, deine Prioritäten wirklich bewusst zu setzen. So, wenn du möchtest, dann mach mit. Du kannst deine Augen schließen, wenn du nicht gerade Auto fährst, oder einfach so dein Bewusstsein in Hier und in Jetzt bringen. Und dann stell dir vor, dass du reist 30 Jahre in die Zukunft. 30 Jahre von jetzt. Wie alt bist du dann? Du sitzt dann auf deiner Veranda, vielleicht mit einer Tasse Tee in der Hand oder Kaffee, und du blickst auf dein Leben zurück. Und plötzlich tritt jemand vor dich, ein Mensch, der heute noch ein Kind ist. Vielleicht ist das dein eigenes Kind oder vielleicht ist das ein Kind aus deiner Familie oder der Nachbarschaft. Und dieses Kind ist natürlich auch jetzt erwachsen. Und frag dich jetzt, hör mal, mit all deiner Lebenserfahrung, was würdest du mir raten? Wonach soll ich mein Leben ausrichten? Was ist so wirklich wichtig und was darf ich niemals vergessen? Hör jetzt, hörst dir selbst zu, welche Antworten würdest du ihm geben? Wenn du die Möglichkeit hast, kannst du es ja aufschreiben oder halt dir das fest. Was würdest du diesem Kind oder diese Erwachsenen raten? Was ist das Wichtigste? Nach welchem Motto soll man sein Leben gestalten? Diese kleine Übung kann dir helfen, Klarheit darüber zu gewinnen, was dir wirklich wichtig ist. Und ich wette, dass du nicht dem Kind geraten hast, mehr zu arbeiten, seine Bedürfnisse nicht nachzugehen, nicht mutig zu sein, die Erwartungen aller anderen zu erfüllen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht dein Rat war. Wir sind jetzt am Ende angekommen und zum Abschluss möchte ich dir noch eine Frage mitgeben. Was wirst du bereuen, wenn du es jetzt nicht tust? Das ist keine leichte Frage, aber vielleicht ist es die wichtigste Frage überhaupt. Sie kann dir helfen, dein Leben bewusster zu gestalten und die Dinge nachzugehen, die wirklich zählen. So, ich lade dich ein, in der kommenden Woche ein bisschen darüber nachzudenken, vielleicht beim Spazierengehen oder vielleicht auf dem Weg zur Arbeit. Und wenn du magst, dann schreib mir gerne deine Gedanken oder vielleicht hast du neue Fragen zur Psychologie, zum Verhalten von anderen oder deine. Alles, was so zum Thema Psychologie spannend für dich ist, möchte ich natürlich gern hören. Also schreib mir lotte@vollerelan.de und ich freue mich darauf, von dir zu hören. Danke, dass du heute dabei warst. Ich freue mich schon auf die nächste Episode mit dir. Und denk dran, Mind Matters.